Ich nehme an, dass ich Sie nicht so lange fesseln werde, aber wer weiß, wie es kommt. Ja, ich habe jetzt die schwierige, gleichwohl ehrenvolle Aufgabe, hier gegen Mittagessen und drückendem äußeren Klima anzutreten. Werde es vielleicht auch schaffen. Und bei mir ist es auch umgekehrt, gemessen an meinem Vorredner. Also er sagte ja, er beginnt so knapp und wird dann ausführlicher. Ich komme erst eher schwer in die Gänge, aber später, aber dann, nicht wahr? Klar, ich überbringe die Grüße eines befreundeten Bundeslandes, also Brandenburg. Ich bin aus Potsdam und es ist mein erster Auftritt, wenn man so will, im Westen. Ja, also für beide Seiten gewissermaßen eine Premiere. Und mich empfing doch glatt heute Morgen die Nachricht, dass die, man hätte bis 1989 gesagt, imperialistische BRD ein neues Karl-Marx-Denkmal bekommt. Und zwar in Trier. Das war dem Südwestrundfunk sogar eine Teletextmeldung wert, verbunden mit der Ankündigung, dass damit der Countdown eröffnet ist zum Marx-Jubiläum in 2 Jahren. 200 Jahre Karl Marx. Nur 2 Vorbemerkungen zu unserem Konferenzthema, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Ich bin ein alter Ossi und darf auch ein bisschen Bedenkenträger vielleicht ja sein. Und jemanden Feind zu nennen, ist natürlich ein sicheres Mittel, ihn irgendwann dazu zu machen. Ich gebe das nur zu bedenken und ich bin auch alt genug, mitbekommen zu haben, dass im Zuge der Entspannungspolitik in den 70er, dann 80er Jahren, damals in Europa, beide Seiten rhetorisch abrüsteten. Und in der DDR ging man von Feind weg zu der Gegner. Ja, das wirkte, sagen wir mal, auf die Gesellschaft und auf diese gesamten Umstände recht entspannend und wurde auch allgemein begrüßt, gleichwohl möglicherweise damit auch Dinge verbunden waren, die nicht jedem gefallen haben. Ja, ich bin ganz traditionell gekommen von Potsdam mit Auto, ich muss es bekennen, was mir aber ermöglicht, mein Mifa-Klappfahrrad hinten reinzuschieben und diese schöne Stadt also mit dem Fahrrad zu erkunden. Und traditionell, und das ist ja vielleicht auch sogar auch ein Symbol für das, was wir hier machen, dass wir uns der marxistischen Analyse so bedienen, um Dinge, sagen wir mal, für uns selbst klarzumachen und auch neuere Entwicklungen da einzuordnen. Mein Eindruck ist auch, dass diese Art der Analyse sich ja doch auch durchaus außerhalb der marxistischen Bereiche weitgehend durchgesetzt hat, was letztlich dazu führt, jemand übernimmt unsere Art und Weise, die Welt zu sehen, aber nicht unsere Schlussfolgerung daraus, was dann gelegentlich in einem Absurdistan enden kann. Ja, und die Verständigung ist meines Erachtens auch deshalb wichtig, weil wir in einer Zeit leben und unsere Veranstaltung hier in eine Zeit fällt, in der ja praktisch sämtliche politische Impulse von rechts ausgehen oder auszugehen scheinen. Das ist seit 2 Jahren in Deutschland zu beobachten und vielleicht auch keine besonders gute Entwicklung. Ich bin dann hier angekommen und mich empfing ein junger Mann in der Bluse der FDJ. Hier in diesem Raum, was ich habe dieser Jugendorganisation ja in meiner Jugend angehört und kann dazu sagen, T-Shirts mit den Zeichen hat es damals nicht gegeben. Also wir durften noch diese extrem uncoolen Hemden tragen, ja, mit dem Zeichen der Sonne und gewitzelt wurde, ja, geht sie nun auf oder unter. Dem Symbol selbst sieht man es nun mal nicht an. Ich stelle mich kurz vor, also wie gesagt, Matthias Kraus mein Name, geboren bin ich in Hennigsdorf, das ist eine kleine Stadt im Nordwesten von Berlin, eine Industriestadt, die, sagen wir mal, nicht so richtiger Beleg für die Misswirtschaft der DDR sein kann. Also der Stahl, der in dem Sonnensegel des Münchner Olympiastadions beispielsweise verbaut ist, das ist Hennigsdorfer Stahl. Also der kam sozusagen aus meiner Heimat. Hennigsdorf hat die Loks gebaut, die nicht nur in der Sowjetunion und in China und auch in vielen lateinamerikanischen Ländern jetzt bis heute noch rumfahren und auch Anfang der 80er Jahre sich durchgesetzt gegen Siemens und hat in Athen die U-Bahn gebaut. in Athen. Also die Waggons dafür ist und so. Ne? Also wir haben nicht nur mit Murmeln geschmissen und Henningsdorf war eben auch nicht Leipzig. Es gab keinen Wohnungsverfall da. Es gab DDR-Neubauten und es gab, wenn man so will, eine pulsierende Stadt, über die dann natürlich auch irgendwann die Wende gekommen ist. Ich bin ein freier Journalist. Ich habe noch knapp anderthalb Jahre zu DDR-Zeiten als Journalist gearbeitet und bin seither tätig, unter anderem für verschiedene Zeitungen der Region, aber auch für das Neue Deutschland, wo ich als Wilfried Neiße schreibe, für die Junge Welt und von irgendwas muss der Schornstein ja rauchen, für das Deutsche Handwerksblatt. Auch dafür bin ich tätig. Und in der Landespressekonferenz, der ich angehöre, bin ich der Linksaußen und kriege mitunter die gehässige Frage, wie man denn als freier Journalist 25 Jahre in diesem Land und dann auch noch für so eine linken Zeitung schreibend überhaupt überleben kann und wieso man eigentlich noch nicht verhungert ist. Und
eine gute Frage.
Das ist eine hochinteressante Frage. Wenn sie ehrlich gemeint ist, gebe ich ehrliche Antworten. Wenn sie gehässig gemeint ist, dann sage ich, ich habe mir meinen Anteil an den SED-Milliarden auszahlen lassen. Und komme damit ganz gut über die Runden. Ja, ich komme wirklich ganz gut über die Runden, also so, dass ich mich in meiner Freizeit dem Thema Aufarbeitung widmen kann. Aufarbeitung. Ich nehme mal an, hierzulande ist das nicht ganz so ein Thema, wie es in den neuen Bundesländern Thema ist, wo ja Menschen leben, die Erfahrungen und gesammelt haben, die sie nicht ohne weiteres konform gehen lassen mit dem offiziellen Welt- und Geschichtsbild, was wir hier haben, und sich mit den Institutionen der Aufarbeitung auseinanderzusetzen, ist ein hochinteressanter und bitte glauben Sie mir auch kraftraubender Vorgang. Ich stehe da so einigermaßen so allein, jetzt nicht in dem Sinne allein, dass ich der Einzige wäre, der so denkt, aber der Einzige, der jetzt doch so aus der Deckung tritt, ja, wie es eben andere, die es nicht tun, vielleicht allenfalls versteckt tun, ja nicht wagen und mir aber gratulieren. Also wiederum wärmt das ja auch das Herz. Sie wissen, wovon ich spreche. Unter anderem, ich habe einige Bücher geschrieben, ich habe keine Familie, kann mir also so Bücher leisten. Ja. Und wenn Sie in dem Land, in dem wir leben und dann auch noch im Osten leben und dann auch noch ein Ossi sind und Sie schreiben ein Buch mit dem Titel Die Partei hatte manchmal recht, ja, dann nehmen Sie sich in diesem Land nicht mehr viel vor, das kann ich Ihnen versichern. Aber nichtsdestotrotz war das gut. Habe ich mich einem Spezialthema zugewandt, von dem auch die Menschen, die mir durchaus nichts Böses wollen, sagen, Matthias, vermintes Gelände. Ja, das mach mal lieber nicht. Es trägt den Titel Völkermord statt Holocaust und befasst sich mit dem Thema Jude und Judenbild im Literaturunterricht der DDR. Ja, das ist also Aufarbeitung speziell. Dann hatten wir in Brandenburg, möglicherweise hat Sie das hier in irgendeiner Weise erreicht, die Information, eine Enquete-Kommission des Landtags. Ein Landtag, in dem ich ja jeden Tag arbeite. Ich bin ja in der Landespressekonferenz. Und initiiert von den Grünen fand eine Enquete-Kommission sich zusammen und befasste sich 4 Jahre lang mit der Frage, haben denn die ersten beiden Legislaturperioden nach der Wende, ja, haben die denn richtig gehandelt? Also nicht die Frage, waren sie rechtskonform hat es da was Verbotenes gegeben? Haben sie bezogen auf diese DDR, diese DDR-Typen, dieses Establishment richtig gehandelt? Gibt es nicht doch viel zu viele Ossis, die noch Richter sind, Positionen haben und so weiter? Das finde ich deswegen interessant, denn nebenan ist das Wahlbüro von Jürgen Trittin. Ja, also den Grünen. Diese Sache ging ganz stark von den Grünen aus, auch offenbar bewusst. Und in den 90er Jahren gab es mal eine Wahlveranstaltung der Grünen mit ihm, mit Jürgen Trittin. Und er fuhr die PDSler, die da waren, an, dass wenn sie hier antreten, würden sie den Politikwechsel in Deutschland verhindern. Ja? Und die Antwort war, Jürgen, das hat man dir auch vorgehalten, als deine Partei vor 10 Jahren eben auch neu war und angetreten ist. Mit dem gleichen Argument solltet ihr ja auch nicht antreten. Und was für ein Politikwechsel unter Schröder Fischer gewesen ist, das wissen Sie aber alle selbst, ja? Worin der bestand. Es gab sogar einen, aber aber eben keinen guten. Okay, und jetzt zum Thema Aufarbeitung, also durchaus ofenfrisch, ja, ist ein Buch erschienen unter dem Titel, aus meiner Feder erschienen, unter dem Titel Wem nützt die Aufarbeitung? Ja, es gab eine Debatte mit dem Verlag. Und zwar wollte ich den hundertmal schöneren Titel Das Elend der Aufarbeitung. Ja, also ne, das Elend der Philosophie, Karl Marx, wir kennen das und so. Und der Verlag hat sich durchgesetzt, also nein. Denn, und das lässt sich ja hören, man hat gesagt, Herr Kraus, wenn wir das so nennen, wie Sie das wollen, dann ist doch schon von vornherein klar, was drinsteht. Und dann ist die Chance, dass irgendjemand, der vielleicht nicht unbedingt Ihrer Meinung ist, der das Buch aber auch lesen soll, dass der dann dazu greift, relativ gering. Also wählen wir einen Titel, der die Sache gar nicht richtig wiedergibt, weil ja, das ist ja allenfalls ein winziger Ausschnitt. Also wem die Aufarbeitung nützt, kann man, steht auch drin und so, ja. Aber ist ja gar nicht Anliegen des Buches, wenn ich die Sache insgesamt ab, oder mit ihr insgesamt ins Gericht gehe und abrechne. Ja. Und was ich da sozusagen verfasst habe, relativ breit ausgedehnt, das bringe ich jetzt mal zu Gehör im Fazit. Ja, was also gewissermaßen das Fazit meines Buches ist. Und dann sehen wir weiter. Ja, die Aufarbeitung, meine Damen und Herren, als Manöver so wertlos wie endlos. Die einstige israelische Ministerpräsidentin Golda Meir hatte einmal empfohlen, Zeitgeschichte nur mit dem Bleistift zu schreiben. Die Erfahrung der Menschheit, dass Zeitgenossen ihre Epoche teils völlig anders beurteilen als die Nachwelt, ist eingängig und durchgängig zugleich. Nicht oftmals, sondern regelmäßig werden die staatlich bestallten Deuter der Gegenwart überrollt von jenen, die auf das Ende sehen können, um es mit den Worten von Wilhelm Busch zu sagen. Deshalb stehen eifernde und eigensinnige Erklärer ihrer Zeit letztlich immer auf verlorenen Posten. Ein wenig ist es wie mit der Unfehlbarkeit des päpstlichen Urteils. Nicht so sehr seine Urteile, sondern sein Unfehlbarkeitsanspruch ist für das Ansehen des Papstes eine Gefahr. Denn auch kreuzbrave Katholiken wissen, dass es bezogen auf ein und denselben Gegenstand immer mal wieder verschiedene Bewertungen aus dem Lateran gegeben hat und dass die Unfehlbarkeit regelmäßig zu anderen Ergebnissen gelangte. Dem Schicksal völliger Umbewertung wird die DDR-Zeit und auch die Phase der erneuten Vereinigung Deutschlands nicht entgehen. Nun wächst zusammen, was zusammengehört, hat Willy Brandt eben nicht gesagt. Dazu war er zu klug. Wo dieser Satz herkommt, weiß niemand so genau. Seine Erfolgsgeschichte indessen weist auf ein zu befriedigendes Bedürfnis hin, sonst wäre er vielleicht erfunden, aber nicht so verbreitet worden. Einige Jahre nach der Übernahme der DDR durch die Bundesrepublik setzte ein ideologisches Großmanöver ein, dem die Standarte Aufarbeitung voranwehte. Unter dieser Vokabel hat sich ein Netz von staatlich finanzierten Institutionen gebildet, das die Deutungshoheit über die DDR-Vergangenheit respektive die Vergangenheit der sozialistischen Welt erlangen möchte. Zwar hat sich dabei, sie sei stellvertretend genannt, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur vorgenommen, die umfassende Aufarbeitung der Ursachen, Geschichte und Folgen der Diktatur in SPZ und DDR zu befördern und die Auseinandersetzung mit den kommunistischen Diktaturen zu unterstützen. Doch schon von der Schwerpunktwahl her ist unübersehbar, dass diese Stiftung keine umfassende Aufarbeitung betreibt, sondern eine einseitige Schuldzuweisung. Sie schafft von ihrem Gegenstand ein negatives Zerrbild, das allenfalls Teilbereiche der geschichtlichen Wirklichkeit wiedergibt und als tatsächlich umfassende, ausgewogene Darstellung nicht taugt. Weil die zum Teil deprimierende Wirklichkeit der ersten Nachwendejahren in den Köpfen vieler Ostdeutscher eine ausgewogene Wahrnehmung ihrer DDR-Jahre erzeugt hatte, galt es nun, ideologisch zu gewinnen, was faktisch und praktisch verloren war. Also hierzu muss gesagt werden, zwei Dinge kamen damals zusammen, 10 Jahre nach der Wende etwa. Erstens, die Menschen sahen ihre DDR-Vergangenheit in einem etwas anderen Licht. Und zweitens war der Prozess der strafrechtlichen Aufarbeit von DDR-Unrecht beendet mit einem für diejenigen, die abzurechnen hatten, deprimierenden Ergebnis. Mit dem Ergebnis, also mit einer Bilanz, der man nun alles Mögliche zuschreiben kann, aber nicht, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Das war das Ergebnis der Aufarbeitung, bitte, nach der Wende, ja, also nicht davor. Diese beiden Dinge trafen zusammen, als die Institutionen der Aufarbeitung sozusagen das Licht erblickten. Nun musste damit umgegangen werden, dass den Menschen vielfach ein Licht aufgegangen war. Durch die Wende haben sie eben nicht nur viel gewonnen, sie haben viel gewonnen, ja, sondern auch viel verloren. Als Appendix des Westens hat Ostdeutschland nicht nur Gewinne einstreichen können, sondern auch herbe Verluste erlitten. Der Philosoph Adorno hat seinerzeit mit seinem vielbeachteten Aufsatz »Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit?« dem Begriff seinen positiven Klang verliehen. Gegen das weitgehend vom NS-Staat übernommene Establishment der Adenauer Republik setzte Adorno seine Forderung nach einer ehrlichen Bestandsaufnahme der Nazizeit, nach schonungsloser Anprangerung der Verbrechen und gegen Verklärung und Verdrängung. Ihm ging es um die Beseitigung von Defiziten. Das war für ihn Aufarbeitung. Die professionellen Abrechner mit der DDR übernahmen dieses Wort, nutzten seinen positiven Klang, gaben dem Ganzen allerdings einen Sinn und einen Inhalt, der etwas anderes als das ist, was Adorno vorschwebte. Während der Philosoph Verschwiegenes und Verdrängtes thematisieren wollte und einen umfassenden Blick auf die Nazizeit warf, fand nun eine ständige Verbalisierung sattsam bekannter Erscheinungen statt und ferner eine thematische Verengung und Eingrenzung auf die Negativaspekte. Die Institutionen der Aufarbeitung haben keineswegs im Auge, was das Wort Aufarbeitung laut Wörterbuch bedeutet. Es findet eben keine umfassende, sachliche Analyse der DDR und der Lebensumstände ihrer Bürger statt. Entgegen dem Sinngehalt des Begriffs läuft unter diesem Schlagwort heutzutage ein Vorgang ab, der allenfalls propagandistischen und agitatorischen, aber keinen aufklärerischen Wert besitzt. Bis auf den heutigen Tag ist diese zielbewusste Einseitigkeit Markenzeichen der Aufarbeitungskampagne. Themen und Fragestellungen lassen keine anderen Schlussfolgerungen zu. Also Sie können sich denken, dass ich dem im Buch dann ausführlich zunächst nachgegangen bin. Es geht dabei nicht um eine tiefschürfende Bewertung und Ausleuchtung der Bedingungen, unter denen in der DDR gelebt und gehandelt wurde, sondern um die Verteufelung dieses Staates. Getragen ist der Prozess von einer Mentalität, die alle Verbesserungen nach der Wende als gottgewollte gewollten Erfolg preist und alle Verschlechterungen als gottgewolltes Schicksal zu verkaufen trachtet. Natürlich werden sich die Anführer bei ihrer Beschränkung auf diese Diktatur damit herausreden, dass sie ja gar nicht die Absicht haben, hier den Westen kritisch mit einzubeziehen, weil dies doch gar nicht ihre Aufgabe sei oder auch ihr Auftrag. Aber eine gehaltvolle Bewertung der Verbrechen der sozialistischen Welt ist nicht möglich, ohne die der Westlichen in den Blick zu nehmen. Mit dieser selbstgewählten Schmalspurlogik hat sich das Unternehmen schon von seiner Anlage her disqualifiziert. Die punktuell verbrecherische DDR endlos vorzuführen und den Westen ungeschoren davonkommen zu lassen, der einen Massenmord nach dem anderen beging, ist denkender und fühlender Menschen nicht würdig. Die Aufarbeitungsindustrie gleicht damit einem Gericht, das in seinen Statuten die Bestrafung von Diebstahl vorsieht, aber nicht die von Totschlag. Oder einem Gericht, das sich vornimmt, nur jene Straftäter zu verfolgen, die in Häusern mit geraden Nummern leben. In diesem Fall sind vielleicht immer noch die Täter das Problem, aber vor allem ist es das Gericht. Dieser Zwang und auch das Zwanghafte des gesamten Vorgangs rührt von einem ungelösten inhaltlichen Dilemma her. Es sind drei Dinge, die im Rahmen dieser Art Aufarbeitung Tabus sind, obwohl sie Grundlage der Arbeit sein müssten. Erstens, die vom freien und demokratischen Westen begangenen Verbrechen waren sehr viel schlimmer als die der DDR. Zweitens, die DDR war, verglichen mit den geschichtlichen Etappen davor, Kaiserreich, Weimarer Republik, Nazizeit, eine glückliche Phase der deutschen Geschichte. Drittens, das einzige Defizit, das heute fortbesteht, ist die Verbrechensgeschichte des Westens. Ein anderes gibt es nicht. Weil die Aufarbeitung von diesen entscheidenden Wahrheiten abstrahiert, sind ihre Grundlagen falsch. Wenn aber die Grundlagen falsch sind, können die Schlussfolgerungen keine richtigen sein. Unter dem Titel Aufarbeitung findet keine vernünftige Darstellung von Geschichte, sondern eher das statt, was zu DDR-Zeiten Geschichtspropaganda genannt wurde. Dieser Zwang zur Einseitigkeit, Themenarmut, Perspektivarmut ist nicht nur keine Aufarbeitung, sondern das Gegenteil davon. Und insofern handelt es sich um einen Missbrauch dieses Wortes. Erkennbar wird dies daran, dass die Aufarbeitung entscheidende Züge der Geschichte und Gegenwart nicht erklärt, dass sie unter ihrem Blickwinkel ein Buch mit 7 Siegeln bleiben müssten. Im konsequenten Willen, an die Verbrechensgeschichte von DDR und Westen zweierlei Maß anzulegen, hat dieses Bewusstsein inzwischen Züge des von George Orwell beschriebenen Zwiedenkens angenommen. Double think. Diese Bewegung mit weltanschaulicher und ideologischer Zielsetzung gewann nach der Jahrtausendwende an Breite und Intensität. Neben dem Ziel, Wendeverlierern ihre triste Gegenwart durch die Schwarzzeichnung der Vergangenheit zu versüßen und sie von der kritischen Befragung der Gegenwart abzuhalten, hat sie eine ganz praktische Funktion. Der Vorgang wurde institutionell und finanziell abgesichert und lieferte die Grundlage für das massenhafte Verdrängen von Ostdeutschen aus intellektuellen und Verwaltungspositionen. Ferner bot dieses bizarre ideologische Großmanöver die Basis für eine jahrzehntelange Abrechnung mit Menschen, die in der Regel nicht einmal Straftäter waren, sondern sich zumeist des Vergehens schuldig gemacht hatten, mit dem Geheimdienst ihres sozialistischen Vaterlandes zusammengearbeitet zu haben. Ein Vorwurf, der keine strafrechtliche Basis besitzt und allenfalls moralisch erhoben werden kann. Weil gegen diese Menschen strafrechtlich nichts auszurichten ist, wurden sie noch Jahrzehnte später zur Kasse gebeten und einem Abrechnungsvorgang ausgesetzt, der heftig mit rechtsstaatlichem Verständnis und auch mit dem von Persönlichkeitsrechten kollidiert. Die inzwischen gereifte Erkenntnis, dass der Westen sich in der Außenpolitik vom Recht, in diesem Fall vom Völkerrecht, nicht mehr begrenzen lässt, findet hier ihre Entsprechung in der Innenpolitik. Neben diesem Abrechnungsmarathon liefert die tief gestaffelte Aufarbeitungsindustrie die Grundlagen für die spezifisch deutsche Manie, Versöhnung zu verweigern. Also Versöhnung ist ein Hassbegriff und das darf bezogen auf die innere deutsch-deutsche Debatte niemals in Anschlag gebracht werden. Hiermit erweist sich einmal mehr: Die Staatsform Demokratie oder Diktatur kann wechseln. Der Volkscharakter ändert sich praktisch überhaupt nicht. Die Vorkämpfer der Aufarbeitung bieten den besten Beleg für diese nüchterne Erkenntnis. Zu DDR-Zeiten wurde untersucht, wie es vonstatten ging, den bürgerlichen Rechtsstaat Deutschland 1933 binnen kurzem in einen faschistischen Staat zu verwandeln. Wie hat das eigentlich funktioniert, juristisch? Wie war es den Juristen gelungen, die allesamt in der Kaiserzeit bzw. in der Weimarer Republik studiert hatten, mit wenigen Strichen aus bürgerlichem Recht faschistisches Recht zu machen? Was immer man dazu aufzählen kann, die erste Phase einer solchen Entwicklung besteht darin, eine Gruppe von Staatsbürgern zu definieren, für die der Schutz des Rechtes nicht mehr oder nur noch eingeschränkt gilt. Diese Phase ist mit den jahrzehntelangen Stasi-Verfolgungen zweifellos erreicht worden. Dass diese keine rechtsstaatliche Basis besitzen und schwere Verstöße gegen geltende Rechtsgrundsätze sind, hat der Anwalt Dr. Michael Kleine-Kosak aus Freiburg übrigens, Breisgau, 2011 in einem umfassenden juristischen Gutachten gegenüber dem Landtag Brandenburg dargelegt. Nach der Wende wurde im Namen des Rechtsstaats eine Gruppe von Deutschen definiert, die teilweise nicht einmal das Recht besaßen, sich vor Gericht zu verteidigen. Erst 2014 hat das Brandenburgische Verfassungsgericht die Unhaltbarkeit solcher Zustände festgestellt. Immerhin 2014. Jedoch, nicht in der Unrechts- und auch nicht in der Verbrechensbilanz der DDR ist das Manöver Aufarbeitung begründet und gerechtfertigt. Weder hat die DDR so verheerend gewirkt wie die Phasen der deutschen Geschichte vor ihr, noch hat sie auch nur ansatzweise solche Untaten verübt wie die meisten westlichen Staaten zu ihren Lebzeiten, aber auch andere sozialistische Staaten. In der Darstellungspraxis der Aufarbeiter finden Methoden Anwendung, die in persönlichen Beziehungen von Menschen untereinander auf Ablehnung stoßen müssten. An Unbehagen, Bedenken und Kritik an der Aufarbeitung hat es nie gefehlt, sie prallen aber eher ab. Vor allem auch, weil Politik und Medien sich hier zu Handlangern gemacht hatten und bis heute als Schutzhülle wirken. Die Gründe dafür, warum die DDR und ihr Ministerium für Staatssicherheit ständig als Bühnenrivale aufgerufen werden, liegen auf der Hand. Neben der schon genannten Ablenkungsfunktion und dem Bestreben, auf dieser Grundlage Ostdeutsche aus ihren Positionen zu verdrängen, erfüllt diese Aufarbeitung die Rachefunktion. Ferner kommt darin das Bedürfnis nach einem neuen Mythos genauso zum Ausdruck wie das nach einem Prügelknaben. Die gegenwärtige Aufarbeitung nimmt die Form eines Religionsersatzes an und erfüllt für die westdeutsche Gesellschaft wie auch für ostdeutsche Konvertierte die Funktion der Reinigung. Westdeutschland will sich so von der Schande reinigen, Hitlers willige Vollstrecker geschützt und gedeckt zu haben. Und die ostdeutschen Neubekehrten können auf dieser Grundlage offensiv mit jenen abrechnen, die sich die geistige Kehrtwende nicht so leicht gemacht haben. Der entscheidende Grund für das ungebrochene Abrechnungsmanöver, genannt Aufarbeitung, liegt aber in einer Art klassenmäßigen Bezug. Die Wut auf die DDR liegt vor allem in der Tatsache begründet, dass die schuldbeladenen deutschen Eliten, Bürgertum, Adel, Beamtenkaste, Kirche, Diplomatie, Militärführung als Erbhöfe, dass die ein einziges Mal in der deutschen Geschichte 45 Jahre lang auf einem Drittel des deutschen Territoriums nicht zu sagen hatten. Die traditionellen Eliten waren ausgesperrt. Knapp ein halbes Jahrhundert lang waren sie ausgesperrt, sie, die im vergangenen Jahrhundert zweimal so schrecklich Deutschlands Unglück gewesen sind. Das ist der Antrieb ihres Hasses und deshalb darf die Aufarbeitung niemals enden. Ja. Was habe ich also gemacht? Ganz kurz nur. Ich habe den Aufbau möchte ich noch kurz schildern. Ja? Was ich da unter Analyse sozusagen verstehe. Ich habe mir also erstmal das Wort vorgenommen, das Wort Aufarbeitung. Ja? Und fand es beispielsweise im DDR-Duden nicht, was ja deswegen interessant ist, weil es gab schon das Wort Aufarbeitung auch zu DDR-Zeiten, aber eher gemeint war, Möbelstück beispielsweise aufarbeiten, also ihm neuen Glanz verschaffen. Ne? Dann gehe ich ein auf Adorno, wie er diesen Begriff geprägt hat und was er damals bedeutete und wie gut es war, dass es ihn damals gab. Ja? Wende mich dann der Selbstdarstellung der Aufarbeiter zu, also was geben sie von sich selbst preis? Na, das ist sozusagen entlarvend genug. Das Hauptkapitel, ihre Methoden. Welche Mittel und Methoden setzten sie ein, um das zu erreichen, was ich hier sozusagen analysiert habe. Komme zur Unwilligkeit, zur Versöhnung. Sie alle kennen das, die Unfähigkeit zu trauern, ne? Das Wort von Mitscherlich, das Buch, was deswegen ja an sich unsinnig ist, also der Titel, weil es keine Sekunde gegeben hat, in denen Deutschland unfähig zur Trauer war. Ja, Deutschland war allenfalls unwillig zur Trauer, und zwar die Verbrechen zu betrauern, die man anderen Völkern angetan hat. Ja, aber unfähig, die eigenen Leiden zu betrauern, waren die Deutschen natürlich nie. Ein Steinbruch guter Ideen. Dann auf vielen Seiten schreibe ich nichts anderes als, wo hat sich die Bundesrepublik bei der DDR bedient? Wo hat sie Dinge übernommen, die in der DDR schon längst Praxis waren? Wo hat sie Methoden oder Formenelemente klammheimlich bei sich selbst eingeführt, die in der DDR schon längst galten? Das ist eine interessante Sache gewesen.
Kannst du ein Beispiel nennen? Mutterschutz zum Beispiel.
Mutterschutz, ich meine die Gleichberechtigung der Frau in der Ehe. Oder die Bezeichnung des 8. Mai als Tag der Befreiung. Ja, also, oder dass man Kinder halt in der Schule nicht verprügelt. Solche Dinge. Ja. Bei so vielen jetzt auch in Frage Homosexualität und so, überall ging die DDR voran. Ja. Der erste TV, der weibliche TV-Kommissar, das war Leutnant Vera Arndt, ja, von 110. Und das dauerte noch ein bisschen, bis der Westen danach zog. Also solche Dinge, mein Lieb. So, ja. Ja, und dann nehme ich mir die großen Thesen zur DDR-Vergangenheit vor. Und ich glaube, das war John Steinbeck, der gesagt hat, was alle glauben zu wissen, ist sowieso meistens falsch. Ja, das kann man an jeder einzelnen übrigens nachweisen. Fasse in einem Kapitel zusammen, warum das Ganze, warum eigentlich Aufarbeitung, warum nicht diese unendlichen Verbrechensbilanzen der Kaiserzeit, also wie war die Bilanz der Kaiserzeit, der Weimarer Republik oder der Nazizeit, aber warum kriegt nur die DDR die Ehre, in einem Aufarbeitungsvorgang ohne Ende abgekanzelt zu werden? Leiste mir einen offenen Brief an Jens Bieski, Süddeutsche Zeitung, ja, also einer von uns, der wie ich Offizier der Nationalen Volksarmee gewesen ist und heute eine etwas andere Haltung zu seiner Vergangenheit hat. Also einen offenen Brief von des Jahres 2006, erst 10 Jahre her. Wende ich mich mal ihm zu und leiste mir mal etwas, was er ja denjenigen, die er abkanzelt, niemals zugesteht, ne, mit ihm zu antworten und ihm möglicherweise auch mal scharf zu antworten. Ja, und will noch ganz kurz, bevor wir in die Debatte treten, enden mit einem Gedicht. Ich habe mich hier auch als Dichter versucht. Als Dichter. Und fuße mit diesem Gedicht auf Kurt Tucholsky, den Eltern von Ihnen bestimmten Begriff, das Gedicht. Und warum wird beim Happy End im Kino gewöhnlich abgeblendet? Können Sie sich erinnern? Kennen Sie das?
Ja.
So. Und habe vor mir die Vergangenheitsgeschichte, die Vergangenheitsbetrachtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und daraufhin folgendes Gedicht verpasst. Happy End. Und warum wird beim Happy End im Fernsehen immer abgeblendet? Man sieht im Glanz des Feuerwerks den Mauertanz mit offenem Herz. Doch Böller können nicht ewig brennen. Na und denn? Ja, warum wird beim Happy End im Fernsehen immer abgeblendet? Du siehst sie Sekt aus Flaschen trinken, sich weinend in die Arme sinken. Doch können sie ja nicht ewig flennen. Na und denn? Filme, Soaps und Dokumente haben dieses schöne Ende, was die Deutschnation erhebt und über alle Wolken trägt. Doch müssen wir uns auch morgen kennen. Na und denn? Ja, frei sind jetzt die Fernsehsender mit Kirche, Sex und Kinderschänder. Man hat, wonach man immer gierte, Nutella, Jakobs, Prostigierte. Doch kannst mit denen nicht ewig pennen. Na und denn? Auf den spanischen Balearen bräunt Ossimann in hellen Scharen. Ohne Grenzen ist die Welt und hart und härter ist das Geld. Doch leer ist denn der Beutel denn? Na und denn? Dann beginnen froh die Balz, Mauerspecht und Wendehals. Legen sonderbare Eier dir in deine Lebensleier. Nach nationaler Riesensause gehst du stillvergnügt nach Hause und aus deinem alten Haus guckt der Altbesitzer raus. Der Wessi sagt, ich bin Aldon, die Sache kommt dir spanisch vor. Die Einheit ist auf bestem Wege, von Einigung war nie die Rede. Auf Arbeit fliegt zuerst der Neger, Gott sei Dank, man ist ja keiner. Stasi-Mann, der produziert, ist als nächstes abgeschmiert. Bald bist auch du im hohen Bogen aus der Firma rausgeflogen und du sagst dir selbst gewiss, dass Fliegen doch das Schönste ist. Weil er niemals Arbeit hatte, liegt dein Jüngster auf der Matte. Allein dieser Schlaf im Mief schützt vor jedem blauen Brief. In neue Villen umgezogen sind derweil die Pädagogen. Die gehören jetzt zu den Reichen, die sich mit dir nicht mehr vergleichen. Nach Jahresfrist verpasst man dir schmunzelnd eine Hartzig 4. Das ist alle ziemlich eklig, doch offenbar sozialverträglich. Nachbar zahlt in seine Rente, ja, wenn man das selbst noch könnte. Doch die Bescheide zeigen, der hat am Ende auch nicht mehr. Soldaten, die in Sand verrecken, Enkelchen übt Fähnchen stecken, bis es selber bei Bedarf tapfer mitmarschieren darf. Im TV, da sagt man dir, sei froh und glücklich, so wie wir. Den paar, die immer noch nicht lachen, den werden wir noch Beine machen. Banken krachen, Schulden steigen, Zukunftsblick lass lieber bleiben. Schön und gut war einst die Kunde, ihr folgt von langer Geisterstunde. Ist das überhaupt noch wahr, wie es damals auf der Mauer war, als sich der Wahnsinnsschrei entwand zum einigdeutschen Vaterland? Drum wird beim deutschen Happy End im Fernsehen immer abgeblendet. Weiter filmen ist nicht üblich, andernfalls wird's ungemütlich. Danke.